Nun, ein neuer Chef, der kommt in die Firma und man weiß, der hat so einen harten Führungsstil. Und am ersten Tag, als er aus seinem Büro rauskam und zum Empfang lief, sieht er in der Türe einen Mann stehen, der einfach rumsteht, so am Türrahmen sich anlehnt und keine Anstalten macht, irgendwie ihm als Chef Respekt zu erweisen. Innerlich kocht er schon und fragt ihn, was verdienen Sie im Monat? Dann sagt er, ja, 1500 Franken, bisschen wenig, aber 1500, vermutlich hat er nicht 100% gearbeitet. Und er fragt, ja, warum wollen Sie das wissen? Aber der Chef, der sagt überhaupt nichts, nimmt sein Scheckbuch, schreibt einen Scheck über 3000 Franken, drückt ihm in die Hand und brüllt ihn an und sagt, das ist der Lohn für die nächsten 2 Monate, gehen Sie weg, ich will Sie hier nicht mehr sehen. Ein bisschen stolz über seinen ersten Akt in der Firma, dass er seinen Untergebenen gezeigt hat, wie nun der Tarif hier läuft, dass er Faulenzer überhaupt nicht duldet, fragt er doch so einen Untergebenen, was hat er überhaupt gemacht hier bei uns? Dann sagt der andere, der Mitarbeiter etwas verlegen, ja, das war der Pizzakurier. Ja, Chef sein, das ist gar nicht immer so einfach, wie man meint. Viele wollen gern Chef sein, aber sie wollen meistens nur das Gehalt des Chefs, das Ansehen, aber nicht die Verantwortung. Es ist nicht einfach, wer für andere Menschen Verantwortung zu tragen hat, der hat immer wieder schwierige Entscheidungen zu treffen. Menschen sind eben keine Maschinen, die man programmieren und abstellen kann. Menschen lassen sich auch nicht leicht ersetzen, wie Maschinen und Computer. Jeder Mensch ist ein Original mit Besonderheiten und Eigenarten. Und Vorgesetzte und Firmeninhaber, bei ihnen gehört eine zu den herausforderndsten Aufgaben, ist die Personalführung. Weil da immer wieder schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, die man nicht einfach delegieren kann. Und Paulus äußert sich jetzt auch noch zu den Christen, die Menschen führen, die Vorgesetzte sind, die Verantwortung haben für andere Leute. Und in dieser Reihe, das ABC der Verhaltensregeln, sind wir nun jetzt eben bei den Arbeitgebern und Vorgesetzten angekommen. Viele sind in der Arbeit sowohl Angestellte wie auch Vorgesetzte. Sie sind angestellt von einer Firma, haben aber eine Kaderaufgabe und führen deshalb auch Menschen. Jedoch die größte Freiheit haben natürlich die Leute, die eigene Firmen besitzen. Klar, sie müssen oft sehr viel arbeiten, mehr als ihre Leute, die sie angestellt haben, und sie tragen auch das finanzielle Risiko. Doch sie haben persönliche Freiheiten, denn niemand kann ihnen in der Firma etwas vorschreiben. Wenn es ihnen nicht passt, passt es ihnen nicht. Sie bestimmen schlussendlich den Kurs ihrer eigenen Firma. Und Paulus spricht nun zu diesen Herren, die es sich leisten können, Sklaven zu beschäftigen. Und natürlich gilt das, was Paulus sagt, heute auch für Firmeninhaber, auch wenn sie nicht mehr Sklaven, sondern Angestellte beschäftigen. Und was für Firmeninhaber gilt, das gilt in gewisser Weise auch für Menschen, die in Kaderpositionen sind als Angestellte, also Führungskräfte. Und Paulus sagt eigentlich nur 2 Gedanken. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Beachtenswert ist, dass Paulus die Sklaven in keiner Art und Weise hinterfragt, die Sklaverei. Das würden wir heute gar nicht mehr akzeptieren. Er hätte ja von den christlichen Herren zum Beispiel verlangen können, um Christi willen, ihren Sklaven die Freiheit zu schenken. Wenigstens den Sklaven, die Christen geworden sind. Das macht er aber nicht. Und das zeigt uns, dass der christliche Glaube keine politisch revolutionäre Bewegung ist. Die Bibel lehrt zwar nicht, dass die Sklaverei richtig und gut sei, sie nimmt diese gesellschaftliche Ordnung lediglich als gegeben hin und sagt nun den Gläubigen, wie sie sich in diesem Umfeld verhalten sollen. Also der christliche Glaube verändert nicht primär ein System, sondern erklärt, wie man sich im System drin bewährt. Weil Christen sind keine Revolutionäre, das würde ja die Botschaft des Evangeliums verfälschen. Und heute geht es um die Frage, wie sich die Chefs, die Jesus nachfolgen, gegenüber ihren Untergebenen verhalten sollen. Sie sollen ihre Leute fair behandeln. Zuerst erwähnt Paulus, mit welcher Einstellung sie ihren Mitarbeitern begegnen sollen. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Die Sklaven, das ist die Überzeugung von Paulus, müssen gerecht behandelt werden. Die Rechte und Pflichten, die in der damaligen Gesellschaft für Sklaven und Herren galten, müssen respektiert werden, in ganz besonderer Weise natürlich von den Christen. Aber ich denke, Paulus geht es nicht nur darum, um das Einhalten der damaligen Gesetze. Gerecht ist nicht nur auf das Gesetz der damaligen Zeit bezogen, sondern auf die Verhaltensweise, die Gott selbst für gerecht erachtet. Denn sie haben jetzt eine andere Instanz zusätzlich. Das ist eben Gott selbst. Die Sklaven sollen fair behandelt werden. Oder anders gesagt, die Herren sollen ihre Sklaven wie Menschen behandeln, was gar nicht selbstverständlich ist, auch heute noch nicht. Dass man Angestellte wie Menschen behandelt. Nicht wie Maschinen oder wie einfach eine Arbeitskraft. Eben nicht mehr so, wie sie das früher verstanden hatten. Die Sklaven wie seelenlose Ware behandelten. Als christliche Herren müssen sie wissen, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und deshalb jeder Mensch eine besondere Würde in sich trägt. Ganz unabhängig von seiner sozialen Stellung. In den Augen Gottes gibt es keine minderwertigen Menschen und deshalb sollen auch die Sklaven mit Respekt behandelt werden. Die Herren, die Jesus nachfolgen, sollen hier ein deutliches Zeichen in dieser Gesellschaft setzen. Der Mensch ist weder eine Ware noch eine Maschine, sondern ein Geschöpf Gottes. Übrigens eine wichtige Botschaft, auch heute noch. Für die Chefs von heute bedeutet dies, dass man die Mitarbeiter korrekt behandelt und ihnen das zukommen lässt, was ihnen zusteht. Sie sollen unter menschenwürdigen Verhältnissen arbeiten können. Und wie dieses Verhalten in den verschiedenen Betrieben, in den verschiedenen Firmen, in denen ihr arbeitet, aussieht, kann man nicht einfach über einen Leist schlagen. Paulus gibt hier einfach eine grundlegende Einstellung und Verhaltensweise bekannt. Mit der richtigen Einstellung wird jeder herausfinden, wie das an seinem Arbeitsplatz umgesetzt werden kann. Und um herauszufinden, wie man das konkret, in einer konkreten Situation tun kann, gerecht und fair seine Leute zu behandeln, gibt es ein einfaches und hilfreiches Prinzip. Ich nenne es mal das Versetzungsprinzip. Und zwar nicht, dass ich den Mitarbeiter, der mir nicht passt, versetze an einen anderen Ort, sondern der Vorgesetzte versetzt sich in die Situation des Untergebenen. Wenn er Entscheidungen trifft, muss er sich überlegen, welche Auswirkungen hat das auf meine Leute? Wie betrifft sie ganz konkret meine Entscheidung an dem Arbeitsplatz, wo sie sind? Er muss sich vielleicht für einen Moment in diese Situation hineinversetzen und überlegen, ob er selber bereit wäre, unter diesen Umständen diese Arbeit zu tun. Und um das herauszufinden, kann es auch notwendig sein, mit den Leuten einmal zu sprechen und vor Ort mal zu sehen, wie ihre Arbeitssituation sich gestaltet. Und das wird sich bestimmt lohnen, denn zufriedene Mitarbeiter sind leistungsfähiger als unzufriedene und treuer. Jeder Mensch neigt dazu, sich selbst zum Maßstab zu nehmen. Und wenn ein Chef ein hohes Arbeitstempo hat und dazu noch viel arbeitet, dann erwartet er das wie intuitiv auch von seinen Leuten. Ich arbeitete einmal unter einem Chef, der hat immer gesagt, dass er 90 Stunden am Tag arbeitet. Am Tag geht doch gar nicht. In der Woche. 90 Stunden in der Woche, stellt euch das mal vor. Das ist mehr als das Doppelte oder das Doppelte Arbeitspensum. 90 Stunden. Und das hat mich unter Druck gesetzt. Ich wusste, der arbeitet 90 Stunden. Nur, er hatte eine Freiheit, die ich nicht hatte. Er konnte sich ausklinken, wann er wollte. Und ich weiß auch nicht, was er zu diesen 90 Stunden gezählt hat, ob der Vita-Parkour, den er regelmäßig gemacht hat, auch dazu zählte zur Arbeit oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich saß im Büro und ich konnte mich nicht zurückziehen. Ich konnte nicht mich zurückziehen und mit meiner Familie essen. Das war ihm möglich, mir nicht. Ich musste da im Büro bleiben und dann, wenn es drauf ankam, musste ich da sein für den Fall der Fälle. Und das ist eine schwierige Situation. Und das realisieren oft Leute, die viel arbeiten, realisieren das gar nicht. Die sehen, dass sie viel arbeiten, sie sehen aber nicht, dass sie ein anderes Umfeld haben, eine andere Bewegungsmöglichkeit, dass sie freie Entscheidungen treffen können und sich ausklinken, wenn sie wollen. Ein Gespräch über die Arbeitssituation kann für einen Vorgesetzten sehr hilfreich sein, die Arbeit für die Untergebenen gut und effizient zu gestalten. Diesbezüglich gibt es heute hervorragende Beispiele von Firmen, die in diesem Bereich sehr, sehr viel investieren, damit die Leute ein gutes Arbeitsumfeld haben, weil sie wissen, dann haben sie eine gute Beziehung zur Firma, dann investieren sie sich und sind bereit, das Beste zu geben. Dieses Versetzungsprinzip wurde übrigens von Jesus selber formuliert. Er sagt, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Also wenn ich das ausüben will, dann muss ich mich in die Situation eines anderen Menschen versetzen und dann muss ich überlegen, wie möchte ich jetzt behandelt werden, wenn ich in dieser Situation wäre. Das ist das Versetzungsprinzip, das hier Jesus lehrt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wenn der Chef seine Untergebenen gerecht und fair behandeln will, dann ist diese Anweisung von Jesus sehr, sehr hilfreich. Und sie sollen sich realistisch einschätzen. Mit der zweiten Aufforderung an die Chefs macht Paulus richtig Druck. Er sagt nämlich, denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Das klingt schon fast wie eine Drohung. Aufgepasst, ihr seid nicht allein auf der Welt. Menschen, die große Macht über andere Menschen ausüben können, denen muss diese Tatsache deutlich gesagt werden. Je unabhängiger und einflussreicher ein Mensch wird, desto stärker neigt er dazu, die Bodenhaftung zu verlieren. Es gibt in Deutschland einen Journalist, der Politiker begleitet und so Leute, die Macht haben. Und er hat das beobachtet, hat dann ein Buch darüber geschrieben, dass je mehr Macht Menschen haben, je mehr verlieren sie den Bezug zur Realität. Je mehr haben sie den Eindruck, dass sich die Welt um sie drehen muss. Und die Leute, die am besten am Boden haften blieben, das waren die, die eine ethische Norm in sich tragen. Und sonst heben sie ab. Sie verlieren die Bodenhaftung. Die Selbsteinschätzung eines einflussreichen Menschen kann plötzlich die realen Verhältnisse nicht mehr einschätzen. Mächtig und einflussreiche Menschen neigen zur Überheblichkeit und Arroganz. Für sie ist es selbstverständlich, dass die Leute ihnen mit großem Respekt begegnen. Für sie ist es normal, dass man ihre Wünsche erfüllt. Schließlich bezahlen sie ja dafür. Für sie ist es normal, wenn sie irgendwo vorfahren, dass man ihnen die Autotüre aufschließt, sie aussteigen lässt und das Auto parkiert und wenn man es wieder will, bringt. Das ist normal. Sie sind sich gewohnt, die Welt dreht sich um sie. Und sie stehen in der Gefahr zu glauben, sie seien bessere und wertvollere Menschen als die normalen und ärmeren Leute. Sie stehen in der Gefahr. Ich sage nicht, dass das in jedem Fall bei jedem so ist. Der Apostel Jakobus hat dieses Problem erkannt und in seinem Brief eine interessante Bemerkung gemacht. Denn damals wurden in einigen Gemeinden die Wohlhabenden bevorzugt behandelt. Und nun sagt er Folgendes. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was Gott für eine hohe Würde ihm verliehen hat. Also der soll nicht auf seine Armut schauen, sondern der soll sich darüber freuen, was Gott ihm geschenkt hat, was für eine große Würde er hat, obwohl er in ärmlichen Verhältnissen lebt, dass er im Grunde genommen reich ist und dass er sich darüber freuen kann. Das soll er sich bewusst werden. Und nun sagt der Jakobus aber auch noch was zu den Reichen. Zu den Reichen sagt er nicht, sie sollen mal schauen, was sie für einen Reichtum in Christus haben und dass sie eine große Würde haben. Für sie ist das Thema Würde nicht so relevant, weil die begegnet ihnen tagtäglich, wenn sie unterwegs sind. Selbst wenn sie in die Gemeinde kommen, werden sie quasi mit Handschuhen angefasst. Und jetzt sagt Jakobus ihnen eben, wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Also der Reiche, der soll nicht den Reichtum anschauen, den er im Himmel hat primär, sondern der soll auf seinen Reichtum schauen und denken und wissen, dass das in den Augen Gottes bedeutungslos ist. Er soll wissen, dass sein ganzer Reichtum vergeht wie eine Blume. Er soll wissen, dass das, was ihm in der Gesellschaft an Erkennung und Würde und Achtung begegnet, für Gott gar nicht relevant ist. Dass Gott auf andere Dinge schaut. Alles, was vor Menschen so eindrucksvoll erscheint, vergeht wie eine Blume auf dem Feld. Das soll er sich immer wieder vor Augen halten. Gott wird die reichen Christen nach demselben Maßstab beurteilen wie die armen Christen. Und deshalb ermahnt Paulus diese Herren, sie sollen sich dessen bewusst sein, dass sie nicht unabhängig leben. Ihre Freiheit ist nicht grenzenlos. Zwar mag es sein, dass ihnen kaum ein Mensch irgendetwas sagen und befehlen kann, aber über ihnen ist noch ein Herr, der viel größer und mächtiger ist. Es ist Gott selbst. Und dem sind sie Rechenschaft schuldig. Die Firmeninhaber und Vorgesetzten sind für ihr Verhalten gegenüber ihren Angestellten vor Gott verantwortlich. Egal wie groß ihre Macht auf dieser Erde ist, sie sind damit vor Gott verantwortlich. Gott schaut zu und er wird das Verhalten einmal beurteilen, wie das Paulus schon im Satz vor diesem Vers erwähnt ist, eigentlich wie eine Überleitung vom letzten Gedanken über die Angestellte. Der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unparteiischer Richter. Seid euch dessen bewusst. Ihr seid nicht Gott. Gott sieht hin und was die christlichen Chefs tun, das wird er unparteiisch richten. Und wenn Herren ihre Sklaven, seien sie Christen oder nicht, misshandeln und ausnutzen, wird Gott richten und strafen. Und den Ephesern schreibt Paulus das ganz unverblümt. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach demselben Grundsätzen, versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Wenn ihr Chefs und Firmeninhaber das vor Augen haltet, werdet ihr die Bodenhaftung nicht verlieren. Dann werdet ihr gute Chefs sein. Und nun möchte ich noch einen kleinen Exkurs machen. Ich kenne Christen, die finden es unglaublich toll, wenn sie in einer Firma arbeiten, dessen Inhaber Christ ist. Das begeistert sie. Oder wenn sie mit einem Chef arbeiten können, der Christ ist. Das ist einfach toll. Andere Christen legen nicht so viel Wert darauf, dass sie in einem christlichen Umfeld arbeiten können. Manche möchten das auch gar nicht wirklich. Warum gibt es wohl diese Vorbehalte von Christen? Warum ist nicht jeder christliche Unternehmen darauf erpicht, Christen einzustellen? Und warum sind nicht alle Christen darauf verpicht, einen christlichen Arbeitgeber zu haben? Vermutlich haben sie negative Erfahrungen damit gemacht. Und kürzlich erzählte mir ein Unternehmer, dass er einen Christen angestellt hat. Er hat seine Arbeit gemacht und plötzlich fand er die Arbeit nicht mehr so toll. Und dann hat er ihm gesagt, ich höre auf, ich suche mir was anderes, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Dann sagt er, aber wir haben noch einen Vertrag und du hast eine Kündigungsfrist und ich muss ja auch einen Ersatz finden. Nein, es geht nicht und ich muss jetzt in der Kirche noch so viel vorbereiten und so. Und du bist ja schließlich Christ und wir sind ja in derselben Kirche. Tja. Wenn das so geht, dann wird dieser Unternehmer das nächste Mal überlegen, ob er wieder einen Christen engagiert, wenn er damit rechnen muss, dass er quasi geistlich unter Druck gesetzt wird. Dass man Regeln nicht mehr einhält, die eigentlich normal sind, denn der Christ, der gesagt hat, ich kündige außer dieser Kündigungsfrist. Was würde der sagen, wenn sein Chef gesagt hat, du kannst morgen gehen? Dann würde er sagen, aber wenn ich morgen gehe, dann will ich den Lohn bis zum Kündigungstermin. Also, das ist schwierig. Dieses Beispiel zeigt, warum Christen manchmal zurückhaltend und vorsichtig sind, auch Christen anzustellen für Arbeiten, weil man irgendwie denkt, ich kann dann, wenn es nicht stimmt, wenn ich dann reklamiere, wenn die Arbeit nicht in Ordnung gemacht ist, dann gibt es Schwierigkeiten. Der christliche Vorgesetzte hat Angst, der Christ könnte die Bruderschaft missbrauchen und ausnutzen. Er befürchtet, dass er normale Anforderungen bei einem Christen nicht so einfach durchsetzen kann, weil dieser ihn mit geistlichen Argumenten unter Druck setzen könnte. Oder anders gesagt, der Christ erwartet Milde, wo Milde nicht erwartet werden kann. Kurz, es ist die Angst, dass die Bruderschaft missbraucht wird. Und natürlich kann auch ein Chef die Bruderschaft missbrauchen. Jedenfalls, und das ist sehr interessant, war Paulus diese Problematik bekannt, dass das Probleme geben kann. Deshalb schreibt er an Timotheus Folgendes. Wer einen gläubigen Herrn hat, soll sich ihm gegenüber nicht weniger respektvoll verhalten, nur weil er sein Bruder ist, sondern gerade deshalb umso bereitwilliger seine Pflichten erfüllen. Denn sein Dienst kommt jemand zugute, der wie er an Christus glaubt und von Gott geliebt ist. Interessant, die hatten damals schon dasselbe Problem wie wir heute. Und Paulus sagt, nein, so geht es nicht. Wenn ihr Christen seid und eure Herren Christen sind, dann heißt das nicht, dass ihr die Bruderschaft ausnutzen dürft, sondern dann sollt ihr erst recht euch als zuverlässig erweisen. Es ist schade, Wenn wir als Christen in der Geschäftswelt nicht mehr miteinander zusammenarbeiten können, weil wir Angst davor haben, dass die Bruderschaft missbraucht wird. Vorgesetzte sollen die Menschen, die für sie arbeiten, gerecht und fair behandeln. Das gelingt, wenn man das Versetzungsprinzip anwendet, das Jesus selber formulierte. Und Vorgesetzte müssen sich bewusst sein, dass sie selber einen Herrn haben, der über ihnen steht und ihr Verhalten gegenüber ihren Untergebenen beurteilen wird. Sie sind nicht eigenmächtig, es gibt einen Mächtigeren über ihnen. Und nun möchte ich für die Vorgesetzten eine wichtige und hilfreiche Leitfrage mit auf den Weg geben. Ich habe in jeder Predigt habe ich eine Leitfrage und die ist jetzt für die Chefs und Firmeninhaber. Das ist folgende. Wie verhalte ich mich als Vorgesetzter, dass meine Mitarbeiter einen guten Eindruck über Jesus und den christlichen Glauben bekommen? Das ist eigentlich der Kern, auf den Paulus bei all diesen Beziehungen hinaus will. Um das geht es. Schlussendlich, dass Jesus durch das Verhalten eines Vorgesetzten geehrt wird und dass das Evangelium nicht in Verruf kommt. Die Leute sagen, das ist ein Christ, am Sonntag geht er in die Kirche und unter der Woche macht er uns fertig. Das sind die rechten Frommen. Dann kommt das Evangelium in Verruf. Und Jesus wird nicht geehrt. Nehmt doch diese Frage mit, ich habe sie euch auf das Blatt geschrieben, vor allem die, die als Vorgesetzte Kaderpositionen sind oder selber eine Firma besitzen. Und zum Abschluss dieser Predigtreihe habe ich ein passendes Wort gefunden, das unmittelbar vor diesem ganzen Abschnitt steht, im Kolosserbrief. Das sehr passend ist und fast wie eine Zusammenfassung. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Wir sollen so leben und handeln, wie es Jesus gefällt. Wir sollen in Übereinstimmung mit Jesus handeln, damit sein Name groß wird und damit das Evangelium läuft und nicht in Verruf kommt, sodass wir Zeugen dieses Evangeliums sind. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir sehen in unserem Leben, dass Beziehungen nicht immer einfach sind. Dass wir selber auch Unzulänglichkeiten haben. Dass wir auch dazu tendieren, falsch zu reagieren. Und ich danke dir einfach, dass wir Orientierung bekommen in deinem Wort und ich bitte dich, dass du jedem hilfst von uns, wo er auch steht, sei es im Geschäftsleben, sei es im Privaten, dass wir das ABC, diese Verhaltensregeln verinnerlichen können. Und dass wir die Hauptfrage immer vor Augen haben, dass es uns wichtig ist, dass das, was wir leben, dich ehrt und dass das Evangelium nicht in Verruf kommt. Schenke uns die Weisheit in den vielen Situationen, wo es keine Rezepte gibt, die man aufschlagen kann, wo wir darauf angewiesen sind, dass du uns die nötige Weisheit schenkst, dass du uns die Gedanken gibst, die hilfreich sind, um so zu handeln, dass dein Name geehrt wird. Ich danke dir und bete dich an. Amen.